Willkommen bei Sourcing Tales, dem Podcast, der dich direkt ins Herz der Sourcing-Welt in Asien entführt. An deiner Seite ist Jens Lindner, der versierte Branchenkenner und Gründer von AMZ Pro aus Hongkong. In jeder Episode enthüllen wir die verborgenen Seiten des Sourcings, von lebhaften Märkten bis zu geheimen Verhandlungszimmern. Erlebe wahre Geschichten von Menschen, die Herausforderungen, Erfolge und unzählige Lektionen teilen. Sourcing Tales. Echte Erlebnisse, echte Einsichten. Hier und jetzt.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle die Situation im Roten Meer mitbekommen habt und dass es dort massive Beeinträchtigungen des Seeverkehrs gibt. Wie genau sich das darstellt für uns Händler, das bespreche ich heute mit zwei Experten und ihr müsst bis zum Schluss dranbleiben, denn hier gibt es einige wichtige Punkte, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Vielen, vielen Dank, Michael und Tom, für eure Zeit. Ihr beide seid von Megalog und Branchenexperten zu dem Thema, über das wir uns jetzt hier unterhalten werden. Und zwar über die aktuelle Situation im Roten Meer und was das für uns Händler bedeutet, die aus China Ware beziehen. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, ganz kurz eine Vorstellung von euch. Wer seid ihr, was könnt ihr und was zeichnet euch als Branchenexperten aus?
Tom, möchtest du starten?
Soll ich anfangen? Okay. Also ich bin Tom Gladrow. Ich bin seit 96 ungefähr in der Speditionsszene unterwegs und die letzten, ich sag mal, 6 Jahre betreue ich Online-Händler, speziell Amazon-Händler, vom Werk in China meistens bis zu Amazon, übers eigene Lager meistens, und dabei, ja, wir nutzen dafür Seefrachten, Luftfrachten, Zugfrachten, hin und wieder kommt auch mal ein LKW aus China. Wir sind ein Pre-FBA-Pufferlager, wir versorgen dann den Amazon-Bestand unserer Kunden ad hoc mit Nachschub, wenn der Bestand dort aufgebraucht ist. Ja, das ist das, was wir machen, das ist das, was ich mache.
Ja. Alright. Und Michael, magst du noch ein paar Worte über dich verlieren?
Ja, hallo. Hallo Jens, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, in deinem Cast und uns vorstellen dürfen und auch die Situation erklären dürfen. Viele liebe Grüße auch an Manuel dann und an Ralf in dem Zuge. Also die Firma Megalog gibt es seit 2019, gegründet, also im Winter 2019, gegründet aus dem Wohnzimmer heraus. Das heißt, ich habe oben in meinem kleinen Kabuff, in meinem kleinen Arbeitszimmer gesessen und angefangen, ein bisschen Spedition zu machen und mal hier ein Auftrag, mal da ein Auftrag, mehr schlecht als recht. Okay, und dann sind wir irgendwann ich bin dann in eine GmbH gewandelt und dann ging das richtig ab. Mussten dann vom Wohnzimmer in die erste Garage, in die zweite Garage, in die dritte Lagerhalle, in die vierte Lagerhalle und haben jetzt aktuell 5000 Quadratmeter Lagerfläche in der Nähe von Hamburg.
Mhm. Okay.
So, the sky is the limit. Das heißt also, wir wissen nicht, wo das endet. Ich arbeite ja daran, dass ich irgendwann mal Kühn und Nagel werde. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber vielleicht meine Nachfolger.
Das wünsche ich dir auf jeden Fall.
Ja.
Aber es ist schön zu wissen, dass es tatsächlich noch eine Karriere aus der Garage gibt. Ja?
Ja.
Normalerweise hört man immer nur was von Karrieren, die super gehypten Brands, die dann irgendwie gefoundet werden und dann Millionen rauspressen for nothing. Mhm. Und dann plötzlich sagen, okay, jetzt müssen wir Konkurs anmelden. Okay. Aber es ist eine andere Geschichte, darum soll es heute gar nicht gehen.
Also ich bin auch mit 55 Jahren gestartet in die Selbstständigkeit und mit 4.000 Euro. Also nur mal so, dass man weiß, man kann auch mit kleinem Geld anfangen. Das größte Problem, was auch wahrscheinlich viele Händler haben, ist ja dranbleiben, nicht entmutigen lassen.
Ja.
Es gibt immer jemanden, der einem ein Bein stellen will, da muss man halt Hose hochziehen, weiterkämpfen.
Das ist ein bisschen, was
ich in meinen 58 Jahren gelernt habe. Ja, also okay, das waren nur ein paar Sachen.
Ja, sehr schön. Ja, aber man kann auch noch mit fortgeschrittenem Alter Karriere machen, siehe Kentucky Fried Chicken. Ja. Der Gründer war ja auch, glaube ich, 55 oder sogar schon 60, bevor er sein Unternehmen gegründet hat. Und naja, heute kennt es jeder. Aber worum es heute wirklich geht, ist doch ein sehr ernstes Thema, und zwar nicht um Hähnchen gebratener Natur, sondern gebraten wird dort auch unten bei der Einfahrt vom Roten Meer. Da haben wir gerade eine aktuelle Situation, die natürlich politisch sehr aufgeheizt ist, aber auch für uns Händler deutlich relevanter, als wir uns jetzt gleich vorstellen können. Wollt ihr kurz die Situation erklären und was das eigentlich heißt für uns, was da unten gerade passiert?
Also ich, es ist natürlich eine geopolitische Situation und die Händler, auch wenn sie anfangen, sollten immer diese Geopolitik im Auge haben. Was passiert, wenn? Also uns interessiert zum Beispiel im Moment der Krieg in der Ukraine überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Thema für uns, solange die Belarussen nicht in den Krieg eingreifen, zum Beispiel. Oder Israel, Gaza. Interessiert uns der Krieg im Prinzip für Händler, also für unser Geschäft, gar nicht. Außer wenn die Houthis im Roten Meer auf einmal Raketen schießen. Dann wird es für uns Händler oder für uns Logistiker, Spediteure, Räder spannend. Und dann müssen wir jeden Tag dabei sein, was passiert vor Ort. Wie kann ich meine Ware schnell rüberkriegen? Macht es Sinn mit dem Schiff? Macht es Sinn um Kap Horn rum oder um den warten, solange bis der Suez wieder frei ist? Oder nehme ich lieber den Zug oder fliege ich einen Teil und so weiter? Also das ist eine unternehmerische Entscheidung, die kann man auch niemandem abnehmen. Ich sage da immer, no risk, no fun, no pain, no gain.
Um Reinhold Schwarzenegger hier nochmal zu zitieren. Aber der Fall ist ja so, ich meine, man kann warten. Im Moment sieht es doch aber so aus, dass sich die Situation gerade noch eher zuspitzt, als sich entspannt. Denn ich habe es gelesen und das wird wohl auch stimmen, dass am Sonntag angefangen haben, dann die US-Marine die Houthi-Schiffe zu beschießen mit Hubschraubern und aus Hubschraubern raus. Und es gab sogar auch schon Tote. Die Houthis selber sprechen von 10 Toten.
Ja,
und jeder, der so ein bisschen die Mentalität der Leute da unten kennt, der weiß, dass sie das nicht auf sich beruhen lassen. Ja, ist das komplett anderes, als wir es vielleicht in unserer Kultur kennen. Die werden dort jetzt wahrscheinlich erbitterlich anfangen zu kämpfen. Und was ich außerdem noch gehört habe, dass der Iran anfängt, ihre Kriegsschiffe zu verlagern. Genau in diesen, richtig, in diesen Teufelskreis rein. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja, das heißt also, eigentlich könnte man seriös doch sagen, das Rote Meer ist im Moment eher zu als offen.
Das ist korrekt, ja. Selbst die Maersk, die eigentlich immer da durch wollte, hat im Augenblick alles auf Hold gestellt, was ich so gestern mitgekriegt habe durch das Verteidigungsministerium der USA. Die haben also alles auf Hold gestellt, auch Maersk selber hat gesagt, nein, wir warten jetzt erstmal und stellen uns da vor den Eingang des Roten Meeres. Da haben natürlich einen anderen Vorteil. Die Hapag-Lloyd hat ganz früh schon angefangen, um das Kap Horn zu segeln. Die sind, auch wenn jetzt das Rote Meer wieder aufgeht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dann sind die Hapag-Lloyd-Schiffe wahrscheinlich genauso schnell da wie die Schiffe von Maersk. Ja? Also das ist ein ganz schwieriger Drahtseilakt. Ich glaube, auch die Maersk-Leute und auch die Hapag-Leute im Management, Top-Management, sitzen jeden Tag stündlich zusammen und beraten, was tun wir bezüglich, lassen wir uns begleiten durch die US-Armee oder durch die Franzosen oder auch durch die Engländer, durch den Kanal. Mhm. Haben wir das Risiko, dass eventuell unser Schiff getroffen wird, respektive natürlich auch die Seeleute, ja, und auch natürlich für die Händler die Ware. Was passiert, wenn die Ware weg ist? Ja, dann ist sie weg. Ja, ist nicht versichert.
Da kommen wir gleich noch zu, was wirklich da habe ich noch ein paar spezielle Fragen.
Okay.
Aber gibt es die Möglichkeit, dass man da nicht einfach Konvois schafft, einfach sagt, okay, wir machen jetzt, ich kenne das von Ägypten beispielsweise, wenn jemand von Hurghada nach Kairo möchte, die fahren normalerweise in Konvois. Da werden die Busse eingesammelt an den Checkpoints und dann fahren die durch die Wüste quasi mit in einem Verbund, der beschützt wird. Ist das auch angedacht?
Also das habe ich nicht gehört, möchte ich auch eigentlich nicht keinen Vorteil von sehen, weil dann hast du ja auch einen größeren Angriffspunkt. Ja, wenn du da so 10 Schiffe fahren lässt, das ist ja wie eine Schlange, da kannst du einfach mal draufhalten. Irgendeiner, der wird schon bombardiert. Ganz im Gegenteil. Es gibt ein System von Schiffen, das heißt AIS, das ist das Automatic Identification System, AIS. Da werden die Schiffe, glaube ich, identifiziert und den haben alle ausgestellt, die da um das Rote Meer herum ankern. Also die wollen sich möglichst nicht sehen lassen. Es ist nicht von Vorteil, da im Konvoi zu fahren.
Ja, die Houthis attackieren ja eigentlich nur Schiffe, wo sie vermuten, dass da Materialien für Israel drauf sind.
Ich habe gehört, dass sie alle Schiffe attackieren, die keine Hilfsgüter für den Gazastreifen dabei haben. Also alle, die nur passieren wollen. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht ganz klar, denke ich mal.
Ja, jetzt aktuell wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass aufgrund der aktuellen Kriegshandlungen dort vor Ort wahrscheinlich jetzt mittlerweile jedes Schiff beschossen wird.
Ja.
Alright. Was heißt das denn jetzt für
außer
uns?
Außer die kleinen Feederschiffe, die so von Hafen, also diese Seelenverkäufer, die von Hafen zu Hafen fahren, die sind uninteressant. Mhm. Wenn die ins Meer kippen, interessiert das keinen. Es geht eigentlich im Prinzip nur um die Container Carrier oder um die Bulk Carrier, die eventuell ja Ware für den Westen drauf haben. Ja. Mhm. Öltanks werden sicherlich auch nicht beschossen, weil die auch den Nachschub von Arabien Richtung Nahen Osten haben. Also es geht eigentlich nur um den bösen, sag's mal, salopp, um den bösen Westen.
Ja, aus ihrer Sicht ist es ja auch genau so, ne? Dass natürlich da jetzt auch Ägypten sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird, ist klar, aber Ägypten kann nichts tun. Was wollen sie denn machen? Wenn sie dann anfangen, da unten selbst die Schiffe zu beschützen und kriegerisch gegen die Houthis vorgehen, dann stehen sie eben pro Israel und das können sie nicht machen als arabisch geführtes Land. Ja, sie haben gar keine Chance. Sie müssen hoffen, dass es irgendjemand löst für sie.
Ja, und das werden die Amerikaner tun. Ansonsten sehe ich keinen, der das tun kann. Die Europäer werden sich da schön raushalten und es wird die USA werden müssen. Vielleicht in Verhandlungen, die werden sicherlich da hinter den Kulissen geführt. Es wird kein Europäer wird, oder Südamerikaner oder die Chinesen, die werden sich alle schön raushalten müssen, weil sie es einfach die Power nicht haben.
Ja, es ist wahrscheinlich auch zu heiß, der Ofen aktuell. Was kostet denn jetzt im Moment ein Container mehr und wie lange braucht jetzt der Transport von China nach Europa länger?
Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine Verdreifachung der Raten ungefähr.
Damit ich jetzt ein bisschen in der Vorstellung habe, also wo haben wir angefangen, bevor eben das Problem am Roten Meer aufgetaucht ist und wo liegen wir jetzt?
Also wir hatten Mitte Dezember waren wir für einen 40-Fuß-Container ungefähr bei, ich würde sagen, $1,800.
Mhm. Also 1.500 Euro roundabout?
Ja, und jetzt sind wir, wenn es gut läuft, um die 5 rum. 5.000.
Um die 5.000, okay.
Also es kann auch mal noch eine 4 vorne stehen, eine Knappe, aber
ja.
Es geht auch ganz schnell, dass es teurer wird. Und vor allem, wenn man jetzt bucht zu einer genannten Rate, heißt das leider nicht, dass die auch zur Abrechnung kommt, weil man weiß nie, was passiert. Also die Reeder und somit auch die meisten Spediteure halten sich frei. Wenn ich dir heute ein Angebot schreibe, ist es selbst am Tag der Abfahrt nicht fix. Weil wenn die Reederei sagt, okay, wir fahren jetzt um Afrika rum, ist das eine Entscheidung. Sie können aber auch entscheiden, wir fahren durchs Rote Meer durch. Lassen sich vielleicht eskortieren, vielleicht kostet dieser Escort-Service, vielleicht kostet der Geld und plötzlich werden dann nochmal 1.500 Dollar auf die Rate draufgehauen, weil die Reeder es einfach machen können und das in eigenem Ermessen entscheiden.
Okay, da hat denn wollte ich gerade sagen, da hat denn der Kunde, der den Spediteur beauftragt, auch kein Mitspracherecht. Das hat er mit den AGBs unterschrieben.
Wir sind, also um das klar zu machen, der Logistiker und der Spediteur, der hat in dem Fall nicht Schuld. Die Preise kommen vom Reeder.
Mhm.
Ja, und wir müssen einfach take it or leave it. Und wir müssen es natürlich weiter belasten, weil wir werden damit auch belastet. Also ganz allgemein, ob es ein Kühne ist, ein Schenker, wie auch immer die alle heißen, die Frachtraten werden weitergegeben, weil sie auch belastet worden sind.
Ja, okay. Und wie lange braucht jetzt so ein Schiff länger?
Das kommt darauf an welcher Stelle es abbiegt. Also ich habe mal was gehört, dass es 10 Tage dauert, wenn sie drum rumfahren. Ich habe aber auch schon von Zahlen von 2 bis 3 Wochen gehört, die es länger dauert, der Umweg.
Mhm.
Wahrscheinlich ist das der Unterschied, ob man es direkt entscheidet und gleich Richtung Süden abbiegt oder ob man schon Richtung Rotes Meer unterwegs war und dann nochmal umdreht. Ich denke, da kommen diese Differenzen her. Ja, und das ist auf dem Hinweg so und das ist auf dem Rückweg so. Das heißt, wenn wir vom Worst Case ausgehen und 3 Wochen auf dem Hinweg vertrödeln und 3 Wochen auf dem Rückweg vertrödeln, dann fehlt eine ganze Tour für dieses Schiff. Also 6 Wochen ist ungefähr eine Route, einmal durchfahren. Und das vor Chinese New Year, wo tatsächlich ja jedes Schiff in China gebraucht wird, um noch vor Chinese New Year rauszukommen.
Ja, das ist der eine Punkt, natürlich, selbstverständlich. Aber dann kommen auch die ganzen Fahrpläne durcheinander. Das ist ja ein sehr empfindliches System. Ja, wir wissen ja noch, wie die Ever Given versucht hat, im Suezkanal zu drehen. Ja, da war ja auch lange zu. Ja, und auch das hat ja dann den Weltwirtschaftshandel deutlich beeinflusst. Ja. Ne? Weil einfach diese Touren nicht mehr durchgefahren werden konnten. Und dann sind die Reedereien ja extra langsam gefahren, damit sie wieder in ihren Turnus reinkommen und haben dann eine ganze Runde, oder waren es zwei, ich weiß gar nicht, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, einfach in diesem Jahr nicht ausgeliefert. Was natürlich relativ viel ist, will ich mal so sagen. Ja, was natürlich sehr viel Ware nicht umschlagen ließ. Das sind,
und die Knappheit der Möglichkeiten auf den Schiffen oder auch auf dem Equipment erhöht natürlich die Preise.
Ja, richtig, das kommt ja noch dazu. Ja. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, Angebot und Nachfrage bestimmen natürlich auch hier den Preis. Ja, und wenn Leute unbedingt ihre Ware haben müssen, und das wissen alle Händler, die zuhören, nicht zu verkaufen ist die teuerste Situation, die ihr haben könnt. Ja, wenn ihr out of stock seid, kostet euch das viel mehr Geld, als wenn ihr 1.000 oder 2.000 oder auch 3.000 Euro mehr für einen 40-Fuß-Container bezahlt. Ja. Da macht der Transport nicht mehr ganz so viel aus.
Und dem Reeder ist es völlig egal, wie der Preis ist. Am liebsten je höher, desto besser und je länger, umso besser. Der Reeder ist nicht unser Freund.
Das haben wir während Corona auch gemerkt. Ne? Ja. Ich meine, wir sind ja noch weit unter den Raten von der Corona-Hochzeit. Wo waren wir denn da aktuell? Bei 18.000 Dollar pro?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall das mindestens noch von dem, was wir hier haben. Ja, also ich glaube, der höchste Preis waren, glaube ich, 13.000 Dollar, an den ich mich erinnere, für einen 40-Fuß-Container. Mm-hmm.
Noch mehr. Also ich würde ändern sogar 20.000 US-Dollar.
Genau. Ich meine, ich hätte mal was von 18.000 gehört, was natürlich völlig irre ist, wenn man jetzt bedenkt, dass vor Corona das Ding 1.800 gekostet hat, war es zu Corona-Zeiten 10-mal zu teuer. Jetzt sprechen wir von einer Steigerung von dem Dreifachen, was ja, ich sag mal, noch erträglich wäre, aber es sollte nicht mehr werden. Ne, weil irgendwann fällt ja noch mal die Kalkulation hinten runter. Das heißt also jetzt für die Händler, was ist denn da jetzt euer Tipp? Zu sagen, wartet lieber, wenn ihr die Ware nicht vorscheinlich nur hier unbedingt braucht, oder jetzt sofort raus, weil wir glauben nicht, dass es besser wird.
Also ich wollte auch mal dazu sagen, es ist auch wichtig, dass der Händler seine hohen Frachtpreise natürlich auch in den Verzollungen kalkuliert, weil die werden ja mitverzollt. Das heißt, es ist ja nicht damit getan, dass man 1.200 Dollar auf dem Container oder 1.800 auf dem Container hat, sondern je höher der Preis ist, umso mehr muss man verzollen.
Ja.
Das ist ja auch wichtig für die Nachkalkulation. Ja, also das ist gar nicht mal so einfach. Nicht unerheblich.
Ja, aber da freut sich ja der deutsche Staat, haben sie mehr Einnahmen.
Richtig.
Also für die ist es ja eine super Situation. Ja. Ja, also da gibt es nochmal mehr Geld am Ende.
Aber der Zoll ist europäisch.
Ja gut, aber wir sind ja quasi ein Land mittlerweile. Ja. Ne? Also Europa ist ja als ein Land zu sehen, in Deutschland dann, ja, wie soll man sagen?
Sag nochmal deine Frage.
Meine Frage war, was wäre jetzt eure Empfehlung? Würdet ihr dem Händler empfehlen, jetzt versuchen, die Ware noch rauszubekommen, vor Chinese New Year, auch wenn ihr dreimal so viel bezahlen müsst, oder wir warten bis nach Chinese New Year und hoffen und glauben und denken, dass die Situation dann entspannt hat?
Also die Glaskugel ist ein bisschen trübe, muss ich sagen. Lässt sich nicht ganz klar lesen. Und ich sage mal, die meisten Händler, die ihre Ware bestellen und produziert haben, tun das ja, weil sie sie brauchen, nicht weil sie sich einen weiteren Container aufs Lager legen wollen. Und von daher, ich glaube, den meisten bleibt nichts anderes übrig, als die Sachen zu verladen. Und man weiß tatsächlich auch nicht, wie es sich entwickelt. Das klingt für mich nicht so, als ob das in 2-3 Wochen erledigt ist, das Ganze.
Nein.
Und ja, also wie gesagt, wie hoch die Raten gehen können, hat man gemerkt. Wie dramatisch das werden kann, hat man auch gemerkt, als die Ever Given quer im Kanal stand. Ich denke, die meisten müssen verladen einfach. Ja, es bringt nichts, da zu warten, würde ich sagen. Es sei denn, man braucht es wirklich nicht. Dann kann man ein bisschen spekulieren, aber ich sehe das auch nicht so, dass das in 3-4 Wochen wieder sich normalisiert hat. Wie du schon gesagt hast, ich meine, die fahren jetzt, also selbst wenn es morgen wieder okay wäre, sind ja schon diverse Schiffe auf dem Umweg. Und das verknappt die Kapazitäten. Also diese 6 Wochen oder maximal 6 Wochen Umweg fehlt ein Drittel aller Kapazitäten aktuell auf dieser Route.
Das stimmt. Und ich weiß auch nicht, wie lange ist jetzt die Schlange. Wenn die heute oder wenn die morgen alle wieder Freunde sind und alle Schiffe fahren wir durch den Suezkanal, wie lang ist denn dann tatsächlich die Wartezeit für die Frachtschiffe?
Genau, du musst dir das ja nur mal so vorstellen, die großen Häfen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, da werden jetzt irgendwann mit Verspätung die Schiffe ankommen, die den Umweg fahren. Wenn das Bottleneck jetzt sich löst und alle wieder durch den Suezkanal fahren, dann werden die Schiffe wahrscheinlich wieder gleichzeitig ankommen, mehr oder weniger. Können aber nicht bedient werden, weil nicht genug Liegeplätze an der Kaimauer sind. Dann stehen sie wieder ein paar Wochen vielleicht in der Nordsee und warten darauf, dass sie die Elbe reinfahren dürfen. Und bis sich das alles erstmal wieder auf dieser Perlenkette da aufgereiht hat, so wie es sein soll, das wird eine ganze Weile noch brauchen.
Ja, ich denke auch.
Aber man kann auch den Schiffsraum als Lager nutzen. Also wenn die Händler sagen, ja, ist mir egal, wenn es 60, 80, 90 Tage dauert, ich habe es dann irgendwann in Deutschland. Je länger es dauert, umso besser. Dann muss ich bei Megalog nicht das teure Lager bezahlen, sondern hab den Container auf dem Schiff. Also
ja, so kann man sich die positiven Dinge auch raussuchen. Ja, aber macht natürlich durchaus Sinn, gar keine Frage.
Macht es auch Automotive, also VW und so, die nutzen die LKWs als Lagerraum, als Lagerfläche.
Ja, ja. Aber was passiert denn? Also wenn die da jetzt vor dem Einfahrt des Roten Meeres ihre Ware lagern und die werden tatsächlich angegriffen, ja, und das Schiff wird beschädigt oder sinkt am Ende des Tages. Wer zahlt denn meine Fracht, die ich da drauf habe? Ja, zwei Szenarien haben wir. Ich habe eine Versicherung und ich habe keine Versicherung.
Ja, also Versicherung ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Deshalb sind alle Aussagen auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber grundsätzlich, fast alle Versicherungen schließen Kriegsminenrisiken aus.
Okay.
Wobei, ist das ein Krieg im Prinzip? Das ist jetzt so ein bisschen, da weiß ich auch nicht genau. Ich habe also nicht mit dem, der ist noch nicht wieder da, unser Versicherungsmakler.
Genau. Aber deshalb sage ich, das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Also es ist meiner Meinung nach kein normaler Konflikt. Also es ist letztendlich ist es ein Kriegsrisiko. Das ist ja entstanden durch den Krieg durch Israel, sag ich mal. Oder also nicht durch Israel. Israel ist nicht der Aggressor, aber durch diesen Konflikt ist das Ganze entstanden und das ist ein Krieg. Und somit ist es für mich persönlich ein Kriegsrisiko. Mhm. Und Versicherungen kennt jeder, die versuchen sich rauszureden. Die wollen den Schaden nicht begleichen. Und es wird dort eine ähnliche Argumentation geben, denke ich mal.
Aber eine Versicherung haben in dem Fall ist wahrscheinlich besser als keine zu haben, weil dann habe ich wenigstens die Chance, eventuell was zu bekommen. Vielleicht lässt sich der Makler auch darauf ein und sagt, ja, das ist, kriegst nur 50%, aber dann ist es wenigstens ein bisschen was.
Ja, ja. Wir wissen das ja von der Ever Given, die musste ja auch geborgen werden, hat ein paar Euro gekostet und jeder, der da Ware auf dem Schiff hatte, der durfte sich dann an diese Kosten beteiligen. Das heißt, glaube ich, Havari große, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wäre das in diesem Fall das Gleiche? Also nehmen wir mal an, mein Schiff, wo meine Ware drauf ist, wird angegriffen. Das Schiff ist nicht mehr manövrierfähig und muss abgeschleppt werden, muss geborgen werden. Bin ich denn für die Bergungskosten auch finanziell beteiligt an der ganzen Geschichte?
Also einfach ausgedrückt steht in den Bedingungen der Reederei ja drinne, dass die nicht fahren, weil sie Bock auf Boot fahren haben, sondern weil sie deinen Container von China nach Europa bringen wollen. Ansonsten würden sie gar nicht fahren. Und das heißt, alle Kosten, die unterwegs entstehen, werden in welcher Form auch immer auf alle Beiladenden umgelegt werden. Wenn die Reederei zahlt, musst du es zahlen. Und soweit ich weiß, ist es gedeckelt auf die Summe deines Warenwertes. Also wenn du $100.000 an Bord hast, kannst du mit nochmal maximal $100.000 zur Kasse gebeten werden, weil der Kapitän der Meinung war, er musste zum Schutz für Schiff, Ladung oder Mannschaft irgendwie das ganze Boot auf eine Insel rauffahren oder er musste umdrehen oder er musste ausweichen, er ist irgendwo gegengefahren, was auch immer. Und diese Kosten werden umgelegt auf die Leute, die Ware an Bord des Schiffes haben.
Und genauso ist es, wenn eine Rakete trifft. Und das Schiff geht unter, dann werden alle an der Havarie oder an der Bergung beteiligt.
Ja, wenn die Rakete direkt deinen Container trifft, dann ist es sowieso dein Thema. Habe ich eine Versicherung, habe ich keine, zahlt die Versicherung, zahlt sie es nicht. Wenn die Rakete aber das Schiff trifft, dann sagt die Reederei, unser Schiff wurde beschädigt, nur weil es für dich die Ware durch die Gegend gefahren hat. Und diese Kosten für die Reparatur, für die Liegekosten, das legen wir um.
Tom, du hast gerade gesagt, dass alle Kosten, die unterwegs entstehen, für die Reederei auf die Kunden, die Ware auf dem Schiff haben, umgelegt werden. Das heißt also, wenn es denn tatsächlich auch einen Konvoi gibt, also eine militärische Begleitung des Schiffs, ja, und die Amerikaner schreiben dafür eine Rechnung, ja, die sicherlich teurer sein wird als eine Tasse Kaffee bei Starbucks, dann müssten ja auch dann die Auftraggeber bzw. die Kunden, die da Ware an Bord haben, müssten ja auch dann einen Teil dieser Ware, dieser Begleitung, dieses Konvois oder Escort Service, wie du es auch genannt hast, müssten sie auch bezahlen.
Genau. Also da sind die Räder ziemlich fantasievoll. Dann heißt es, da gibt es dann eine War Surcharge Fee oder da gibt es eine Capacity Fee oder you name it. Ja, die sind da sehr, sehr kreativ in der Auswahl der Begrifflichkeiten. Mhm. Und der Spediteur gibt es einfach 1:1 weiter, weil er hat keine Chance gegen den Räder zu sagen, ja, zahl doch mal selber. Nein, in den BL-Bedingungen steht alles, was anfällt, geht zu Lasten der Ware. Heißt, der Einführer muss es bezahlen.
Und das sind halt auch sehr schnell sehr große Summen. Also ich weiß aus, als die Ever Given quer im Kanal stand, im Suezkanal, da habe ich in den Medien gehört, dass alleine die Durchfahrt für ein Containerschiff $1 Million kostet.
Ja, so. Das ist wahr.
Und da fahren viele Schiffe jeden Tag durch. Und man kann sich vorstellen, was so ein Begleitservice von der Marine, von einem
Fregatte,
was das kostet. Also wird ja auch nicht nur ein Schiff sein. Wenn sie erstmal stehen, meinetwegen einen Tag, bis genug Schiffe beisammen sind, damit es Sinn macht, im Konvoi da durchzufahren. Und dann hast du vorweg ein Schiff, hinterher ein Schiff, in der Mitte vielleicht nochmal einen Zerstörer oder sowas, der das Ganze begleitet. Vielleicht noch irgendwelche Schiffe, die Hubschrauber an Bord haben oder so.
Ja, mit Drohnen wird er wahrscheinlich dann auch. Ja, das ganze Szenario werden sie dann da auffahren müssen.
Drohnen ist dann auch günstig.
Genau, diese Rechnung geht dann günstig. Zum Beispiel an Maersk, Hapag-Lloyd und CMA und wie sie alle heißen.
Ja.
Und die sagen, okay, das machen wir ja nicht, um unsere paar People an Bord zu schützen. Nicht nur, sondern wegen eurer Ladung. Und deshalb wird es einfach, wie schon gesagt, einfach umgelegt.
Okay. Gut, das heißt also die Empfehlung jetzt gerade aktuell zu sagen, die Schiffe jetzt noch vor Chinese New Year raus, das ist alles irgendwie Glaskugelraterei, das kann man gar nicht so beurteilen. Aber was man durchaus beurteilen kann, ist, dass das Risiko, dass da irgendwie nochmal extra Kosten auf den Kunden zukommen, doch schon realistisch sind.
Und ziemlich hoch, auf jeden Fall,
Ziemlich hoch, gut. Wäre es denn vielleicht eine Alternative zu sagen, okay, dann pfeife ich auf Schiffskonvoi und den ganzen Zirkus im Roten Meer, ich nutze jetzt einfach die Bahn?
Mhm. Passiert tatsächlich jeden Tag bei uns. Und je teurer die Seefrachten sind, umso geringer ist die Differenz von der Seefracht zur Zugfracht.
Ja.
Und umso größer ist der Andrang auf die Bahn. Das war zu Corona-Zeiten genau das Gleiche. Da waren teilweise die Zugfrachten sogar billiger als die Seefrachten.
Mhm.
Und deshalb dementsprechend haben viele Leute für den Zug gebucht. Mich hat gewundert, dass der Zug nicht im selben oder in einem ähnlichen Verhältnis gestiegen ist wie die Seefrachten, weil das ist für mich die logische Konsequenz. Wenn die Nachfrage so dramatisch steigt, dann gönne ich mir auch nochmal vielleicht $50 in der Rate mehr.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
War tatsächlich nicht so. Also wir haben jetzt gerade neue Seefrachtraten bekommen, LCL, und wir haben neue Zugfrachtraten, LCL, bekommen.
Mhm.
Die Zugfrachtraten sind leicht gesunken, die Seefrachtraten haben sich verdreifacht bis vervierfacht.
Aber Jens, da muss ich natürlich auch noch dazu sagen, dass jetzt auch viele große Accounts, Global Accounts, so wie IKEA oder ich sage jetzt mal einfach nur mal ein paar deutsche, Lidl, oder IKEA ist jetzt nicht deutsch, aber Procter & Gamble oder wie auch immer die alle heißen, Zara aus Spanien, dass die zweigleisig fahren. Also die gehen aufs Schiff und haben natürlich auch den Druck dahinter, dass sie Frühlingsware haben, die auch irgendwann im Februar mal beim Kunden eintreffen sollte, beziehungsweise bei denen selber. Das heißt, die fahren mit dem Schiff und die nehmen auch den Zug. Das heißt, auch dort wird es eine Knappheit geben und die Abfahrten werden immer später sein. Ja, die werden sich immer, weil ich habe ja, wenn ich so einen Zug nehme, einen Zug, da passen ungefähr im Doppelstock vielleicht 100 Container hintereinander, dann habe ich 200 Container auf dem Zug Richtung Belarus. Und da kann ich mir ausrechnen, wie viele Züge ich brauche für 20.000 Toys.
Ja, das, das ist wahr.
Ja.
Die Plätze werden
knapp. Es wird ein Bottleneck geben, irgendwo in Malinowice, also Richtung Polen raus. Ja. Müssen sie auch noch umgespurt werden. Und ich kann ja keine 200 Container mehr fahren, sondern ich glaube in Deutschland 40. Also das heißt, aus diesen 200 Containern werden auf einmal, keine Ahnung, 4 Züge.
Aus dem einen Zug werden 5.
Oder 5, ja. Okay, also das ist auch, und da ist ein Bottleneck. Da ist irgendwo, ist auch die Infrastruktur in Polen oder in Malinowice, die wird zwar ausgebaut, aber ist halt noch nicht so weit.
Ja gut, aber da habe ich jetzt weniger die Gefahr, dass mir irgendwas passiert in Form von Zusatzkosten, weil da warte ich einfach. Ja.
Also solange der Belarus, der Lukaschenko nicht in den Krieg in die Ukraine einsteigt, sehe ich da auch keine Probleme. In Russland ist kein Krieg. Mhm. Ja, da geht es einfach so durch. Mhm. Und in der Belarus ist auch kein Krieg. Also da gibt es überhaupt nicht eine Gefahr, dass irgendwo die Ware stehen bleiben könnte. Das sehe ich überhaupt keine. Ja. Aber okay. Man sollte mit seinem Logistiker auf jeden Fall die Abfahrt checken. Also wann?
Also da wird die Partner. Wenn ich also meine Ware jetzt nicht mehr per Seetransport importieren möchte, sondern per Zug, dann kann ich auf euch zukommen.
Ja, aber es gibt auch andere. Also
ich will da jetzt nicht.
Nein.
Ja, aber gut. Aber euch gibt es auch. Ja. Ihr würdet es auch tun. Ja. Okay.
Und wir fahren sogar mit dem LKW.
Ja, den Link übrigens zu Megalog, so heißt euer Unternehmen, findet ihr hier bei diesem Video.
Und wir fahren auch ab und zu mit dem LKW. Also das sollte man...
In China.
Ja, also einen 40-Tonner hatten wir jetzt letzte Woche, diese Woche, ne?
Naja, wir haben jetzt eine sehr große LCL-Sendung unterwegs. Also der LKW ist schon noch sehr selten. Weil er halt relativ teuer ist, aber er ist preislich irgendwo zwischen der Luftfracht und der Zugfracht angesiedelt. Und eine Komplettladung von der Ostküste China bis nach Hamburg hatte ich zu Corona-Zeiten in 16 Tagen von Tür zu Tür.
16 Tage? Von 16 China Tage.
Ja, das sieht bei LCL natürlich ein bisschen anders aus, weil noch umgeladen werden muss.
Ja.
Aber gut, der war damals auch bei knapp über 20.000 Euro. Aber wenn ein 40-Fuß-Container 18.000 Dollar kostet, ist die Differenz nicht mehr so groß gewesen.
Wollte ich gerade sagen. Das ist
40 Dollar kostet mehr als ein 40-Fuß.
Genau, und es ist ein bisschen mehr Volumen als ein 40-Fuß-Highcube.
Ja. Vor allen Dingen geht es in 16 Tagen. Das ist irgendwie so in der Liga zwischen Flug und Zug. Ne? Also
genau, da irgendwo in die Richtung. Von Tür zu Tür. Also selbst wenn du bei der Luftfahrt noch ein bisschen Vorlauf kalkulierst, ein bisschen Nachlauf kalkulierst, bist du nicht mehr weit weg.
Wollte ich gerade sagen, da bist du nicht mehr weit weg. Ne?
Umladen.
Okay, also die Situation bleibt spannend. Euer Tipp an alle Händler, behaltet die Situation im Auge und wägt ab, ob Seetransport aktuell noch die richtige Möglichkeit ist, die Ware zu importieren. Zumindest solange da unten die Geschichte noch so undurchsichtig ist. Ne? Ja. Weil im Moment weiß ja auch keiner, wie sie mit der Situation umzugehen haben. Ja? Machen wir jetzt Konvoi, machen wir jetzt tatsächlich den militärischen Act oder halten wir uns zurück? Ja? Und wer macht überhaupt mit? Ich habe gehört, dass Spanien erst zugesagt hat bei der Absicherung des Roten Meers und jetzt haben sie einen Rückzieher gemacht und wollen doch nicht mehr mitspielen. Ja?
Das heißt, und die Deutschen könnten im Rahmen des Mandats Atalanta von Somalia, könnten die ja rein theoretisch auch das Rote Meer beschützen. Warum sie es nicht tun? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber Seychellen sind zum Beispiel dabei, wo ich gar nicht weiß, wo ich die hinstecken soll, warum die Seychellen auf einmal in diesem Konvoi mitfahren oder sich da anbieten.
Selbst Australien wollte irgendwelche Offiziere zur Verfügung
stellen, die
mitarbeiten.
Genau. Also, und nur die Deutschen, wo die Hauptfracht nach Deutschland, Hamburg oder beziehungsweise Europa geht, die beteiligen sich nicht dran, aber... Okay, da möchte ich jetzt politisch nicht.
Dauert alles ein bisschen länger.
Ja,
dauert
also. Alright, gut. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Einschätzung. Wie gesagt, den Link zu eurer Webseite gibt es hier auf dieser Seite. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mit positiveren Themen zusammensetzen können.
Sehr gerne. Dankeschön, Jens. Mach's gut. Viele Grüße an alle. Mach's gut.
Ich danke. Tschüss.
So, das war's von Sourcing Tales. Hoffentlich konntest du einige wertvolle Tipps für dein Business mitnehmen. Bei AMZ Pro sind wir nicht nur deine Sourcing-Experten, sondern auch deine Partner in Qualitätsinspektion und Compliance-Check. Das AMZ Ready Projekt ist deine persönliche Erfolgsroute. Von der Produktfindung bis zum Amazon Launch begleiten wir dich Schritt für Schritt, direkt zum Ziel. Bei uns wartet auf dich ein Team, das sich deinem Wachstum widmet und dich nicht nur begleitet, sondern aktiv voranbringt. Freu dich schon auf die nächste Episode von Sourcing Tales mit noch mehr Einblicken und Strategien. Bis dahin, bleib dynamisch und erfolgreich.